Hier ist der Podcast, bin ich wirklich so wie du.
Euer neuer Podcast für den etwas anderen Blickwinkel. Und wir sind Bastian und Claire.
Viel Spaß. Hallo Claire.
Hallo Basti.
So, Und du hast gesagt, du hast wegen dem Umzug heute noch ein paar spezielle Fragen an mich, dann schieß mal los.
Ja, ich finde es halt super verwirrend. Also ich meine, ja, ich bin in dem Inklusionsgame schon ein bisschen länger drin, alles gut. Aber es gibt ja so das Thema Barrierefreiheit, wo ich halt dann immer hinterfrage, wird es überhaupt eine Barrierefreiheit geben oder ist es eine Barrierearmut? Dann aber beim Thema Wohnungen oder Räume kommt ja noch das Thema nicht Barrierefreiheit, sondern auch noch rollistuhlgerecht rein. Wo sind da die Unterschiede? Also ich meine, kannst du uns das so ein bisschen kürzer erklären, was das überhaupt alles bedeutet? Weil nur, dass Barrierefreiheit draufsteht, heißt ja nicht, dass es auch für dich als Rollifahrer nutzbar ist.
Dass Barrierefreiheit drin ist sozusagen, weißt du ja. Ja. Also ich kann es erklären, allerdings hat mir das kurz so gelingt, dass man es versteht, ist schwierig, weil ich verstehe manche Sachen, muss ich selber zwar reingucken, obwohl ich schon seit 45 Jahren mit der Problematik zu tun habe.
Aber dann können wir es ja so machen, du erklärst es uns mal ein bisschen länger und vielleicht, nur wenn ich es hinkriege, kann ich eine Kurzzusammenfassung nochmal am Ende machen.
Ja, klar. Gerne, kann man so machen. Ich habe euch nur vorgebracht. Also, der größte Unterschied, der auch jeder erkennen kann, deswegen fange ich eher in der Mitte an, aber einfach, dass die Leuten einfacher fällt, da einzusteigen, ist die Türbreite. Die normale Türbreite sind, korrigier mich, 80 bis 90 Zentimeter.
Du bist ja witzig, woher soll ich das denn wissen?
In einer normalen Wohnung, sag ich mal.
Ja, könnte hinkommen, 90 Zentimeter, ja.
Und der Durchgang im Flur genauso. Und bei einer komplett rolligerechten Wohnung soll, also wenn man es jetzt nach DIN Normen sieht, sollte die Türbreite 120, also 1 Meter und 20 Zentimeter sein, ne?
Damit jemand wie du im E-Rolli da auch ganz bequem durchpasst, ja. Zum Beispiel.
Also es gibt, ich will nicht sagen keine, aber überhaupt sehr wenige Wohnungen, wo alles nachzugunter DIN Norm 18041 ausgelegt ist.
Okay, das heißt, es gibt eine rechtliche Grundlage, nach der sozusagen gearbeitet werden sollte. Ich weiß aber aus...
Sollte.
Ich weiß aber auch aus ein paar Quellen, dass ja dieses thematische Ding, dass man... Also, wer baut denn ein Haus? Okay, so ein Architekt gestaltet das. Und ich habe schon mitbekommen, dass es sozusagen nur die Pflicht ist, mal so einen Zettel darüber zu schieben zu der Person, die das Haus bauen lässt, auf der... Und auf diesem Zettel steht das Thema Barrierefreiheit drauf und damit ist dann schon der Kittel geflickt. Also damit ist man schon seiner Pflicht nachgekommen, als Architekt
als jemand, der das Haus beauftragt,
ja.
Bist du da demjenigen schon nachgekommen. Wenn der dir unterschreibt,
ja.
Habe ich zur Kenntnis genommen, dass du mir das gesagt hast, ist alles gut. Es gibt aber was, das Thema betrifft, also wie ich das letzte Mal nachgeguckt habe, gab es, das tue ich nicht jeden Tag, gebe ich zu, aber es gab noch keine rechtliche verpflichtende Handhabe. Das ist ein kann, aber man muss nicht.
Hm. Was ja auch irgendwie blöd ist, wenn ich mir mal überlege, wie alt die Leute mittlerweile werden und wie viele umbauen müssen auf barrierearm oder barrierefrei etc.
Hm. Deswegen macht sogar okay, Barrierefreiheit Rhein-Neckar, der ich ja bin, auch darauf aufmerksam, seit 2 Jahren versteckt, dass Barrierefreiheit irgendwann wirklich jedem zugutekommt.
Und was hat es jetzt mit dem Thema Rolligerecht auf sich? Oder wollen wir erst noch beim Thema barrierefrei und die Norm bleiben? Was ist dir lieber?
Das vermischt sich sowieso. Deswegen, okay.
Blöd. Also kann man das gar nicht so ganz klar abgrenzen?
Nein.
Okay.
Also es gibt barrierefrei. Das ist, dann muss es aber 100% nach die Norm stehen. Und es gibt barrierearm. Dann müssen nur so und so viel Prozent barrierefrei sein.
Und rolligerecht ist nochmal eine Stufe über dem barrierefrei?
Nein, rolligerecht ist barrierefrei.
Okay, weil das ist ja ganz spannend. Wir haben ja schon recht viel über Sven erzählt. Sven ist ja blind und Sven wohnt auch in einer barrierefreien, oder beziehungsweise in einem Haus, und gegenüber wurde eine, oder im, wo auch immer, auf jeden Fall in diesem Haus wurde eine Wohnung barrierefrei umgestaltet. Das bedeutet, die Wohnung ist rolligerecht, aber jeder, der Sven besucht und einen Rolli hat, der kann reingetragen werden. Das war es dann aber auch wieder. Das heißt, man muss immer hoch und runter getragen werden, weil dann nämlich irgendwie 6 oder 8 Stufen sind, die so steil sind, da würde kein Rollifahrer selber hochkommen.
Eben. Du hast vorhin oder eben gerade den Satz gesagt, die Wohnung.
Ja, okay. Ja, ja.
Und wenn die Wohnung, und das ist das, wo ich jetzt als Rollifahrer laut lachen muss, ich tue es jetzt nicht, weil...
Schade.
ihr wisst Bescheid da draußen, denke ich mittlerweile. Also, das ist eben der Gruppengesetz. Derjenige, der die Wohnung geplant hat, kriegt den Stempel für eine barrierefreie Wohnung. Die ist nicht barrierearm. Ich habe es nämlich mit Sven, ich kenne Sven auch, gerade bei unserem letzten Treffen kurz nochmal drüber gehabt. Er hat geschrieben und die Wohnung ist wirklich zu 100% barrierefrei.
Ja.
Und so wie er es mir beschrieben hat, auch nach DIN Norm. Wie man aber in die Wohnung hinkommt, gehört gesetzesmäßig nicht zur Wohnung dazu.
Was ja total bescheuert ist.
Ist die Wohnung
trotzdem barrierefrei?
Nur rein amtlich zu 100% barrierefrei. Ob die jetzt, ob du da mit dem Hubschrauber hochgeliefert werden musst oder ob du schweben können musst,
ja,
ist scheißegal. Die Wohnung, du hast ja selber gesagt, die Wohnung, somit.
Ja, aber das ist doch total Banane, ganz ehrlich, weil du musst doch auch erstmal durch den Eingang kommen, um in die Wohnung... Also, ja, weißt du, was ich meine?
Das ist unser logisches Denken, die, in Anführungszeichen, nicht mehr wie du täglich mit den Leuten zu tun haben. Du jetzt auch solche Leute oder Leute, die darauf angewiesen sind, in dein Herz geschlossen. Du achtest automatisch auf sowas.
Ja, voll.
Aber... Das Gesetz sagt, du könntest auch, jetzt, du hast in einer der letzten Folgen ja dein Haus angesprochen, du könntest auch dein Schlafzimmer so umbauen, dass ich da reinkomme. Da könntest du sagen, hier, mein Bekannter kommt in mein Schlafzimmer, das ist barrierefrei umgebaut.
Warum hast du jetzt mein Schlafzimmer gewählt?
Weil in der WG denke ich halt mir nur ein.
Das war nur ein Spaß.
Dein Zimmer, ja. Mein Zimmer ist barrierefrei.
Mhm.
Dann kriegst du sogar Geld zurück, weil du das Zimmer barrierefrei umgebaut hast. Aha. Wie du dann dahin kommst, du hast von Anfang an gesagt, es ist nur ein Zimmer.
Mhm.
Für dieses eine Zimmer hast du die DIN-Norm eingehalten.
Mhm.
Fertig.
Okay.
So sind die Gesetze. Völlig unlogisch, aber es ist so.
Hm. Huh. Mir schwirrt gerade noch eine andere Frage durch den Kopf, die musst du aber nicht beantworten. Sind barrierefreie Wohnungen per se teurer?
Kann ich so nicht sagen. Also, nee, das kann man. Also selbst, ich würde sie beantworten, tut mir alles weh.
Mhm.
Aber ich habe mittlerweile durch den Umzug gelernt, dass je höher eine Wohnung vom Stockwerk her ist, umso teurer ist sie.
Mhm.
Was das jetzt mit dem Stockwerk zu tun hat, müsste ich mal einen Makler fragen, habe ich bis heute nicht gerafft. Ob jetzt die, also, sie sind teurer, weil sie gleichzeitig dann auch eine höhere Quadratmeterzahl haben.
Hm.
Dann sind sie deswegen schon teuer. Das ist dann auch wieder normal.
Aber wahrscheinlich eher auf die Quadratmeterzahl zurückzuführen,
ja, als genau,
auf das andere.
Genau.
Okay, was ist denn günstiger? Umbauen oder grundsätzlich barrierefrei bauen?
Definitiv, ich denke, jeder logische Mensch kann sich das...
Ah, naja, wir hatten es gerade mit der Logik, mit dem Eingang, also ist so logisch ist vielleicht dann doch nicht.
Wenn man den Platz gleich einrechnet, dann ist ein Umbau immer teurer, weil dann muss man erstmal das Bestehende wegmachen, was ja dann nochmal extra Geld kostet. Wenn man es gleich baut, dann muss man das Bestehende schon mal in der Mauer kein Loch reinmachen, um sie zu verbreitern. Also muss ich keinen zahlen, der mir dann ein Loch reinmacht.
Ja, aber weil wir ja auch das Thema Türen angesprochen haben. Also wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel deine Balkontür anschaue, die ist auch breiter als eine klassische Balkontür. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fachgesimpelt, aber das fände ich jetzt halt auch mal interessant, ob jetzt die breitere Tür teurer ist als die normal breite Tür. Bestimmt, oder?
Tatsächlich das ja, ist aber, wenn man es von Anfang an in ein ganz neues Haus mit einplant, ist es Peanuts. Wenn man es jetzt umrechnet, wenn ich jetzt sage, ich will da die Türen breiter machen im bestehenden Haus, dann ist es schwieriger, weil da musst du auch die Statik ändern. Teilweise kommt raus, wo die Tür ist, ist die Tür ertragen, denn man muss die Wand verstärken und dann kannst du dir vorstellen. Aber wenn man es von Anfang an wirklich vor dem ersten Stein quasi in die Kosten schon mit einplant, dann ist es nicht teurer, ne?
Dadurch, dass ja das Thema räumliche Barrierefreiheit ja auch ein Thema ist, was ihr mit der AGB, also Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar, macht, hast du da ja auch bestimmt so ein Empfehlungsding. Was würdest du dir wünschen, was zum Beispiel in den Gesetzen verändert wird, damit das Thema Barrierefreiheit besser umgesetzt wird?
Dass jeder, der Mietwohnung auch privat irgendwie baut und das Haus neu aufbaut, quasi dazu verpflichtet ist, quasi Barrierefreiheit zu berücksichtigen, ob er es dann vermietet oder nicht, sei dahingestellt, es ist, kommt auch ihm zugute, und dass er einen gewissen Teil dafür also prozentual die Barrierefreiheit vom Staat mitfinanziert bekommt.
Hm.
Und dass die Wände und so alles in den Bädern automatisch so verstärkt sind, dass man Haltegriffe und Lifter an die Decken von Bad und Schlafzimmer bringen kann, aber nicht, also wenn man es nicht braucht, ist okay.
Ja.
Weil ich verstehe auch, dass keiner Schienen an der Decke haben will, der sie nicht braucht.
Genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber sprich gerne erst weiter.
Aber die Wand muss dann eben verstärkt werden und die Verstärkung sieht man auch nicht von außen.
Mhm.
Ja, also optisch will man das nicht merken,
mhm.
dass das einfach eine Vorschrift ist.
Mhm.
Und dass man nicht alles wie heute üblich mit Gipswänden, sobald es ein Zwischenraum ist, zuballert.
Ich war letztens in einem Hotel und hatte ein barrierefreies Hotelzimmer und ich fand das schon praktisch, dass es sozusagen, also ich meine, es ist ja mittlerweile in vielen Hotels einfach so, dass die Duschen einfach begehbar sind, dass da sozusagen keine Stufe oder so drin ist. Es war ja früher eher so, dass das wie so einen kleinen Absatz hat oder so, jetzt ja nicht mehr. Aber was mir da aufgefallen ist, dass das Klo höher war. Ist es standardmäßig, dass bei einem barrierefreien Bad das Klo höher oder tiefer ist? Weil das war einfach merkwürdig.
Ja, wäre jetzt interessant, ob sich jetzt wenigstens danach die noch gemacht haben, weil manche machen dann Rolli-Toiletten und du sagst, den setzt ein bisschen höher und dann guckst du dir dieses bisschen einen Monat später an und denkst dir, okay, also da drauf zu kommen, brauche ich entweder einen Lifter oder eine Leiter, wo ich dann.
Ja.
Also es gibt ein Klo in Mannheim, das ist so hoch und ich kann mich selber auf Klo drehen, wenn ich keinen Lifter habe. Es gibt ein Klo in Mannheim, das ist so hoch, da habe ich Angst, dass ich während dem Draufklettern runterfall, weil ich, und ich bin jetzt nicht so klein, den Kontakt zu den Füßen verliere, sobald ich mich mit den Armen da hochstütze am Boden.
Ja.
Also das ist so hoch, das ist so ein Stück höher als mein Rollirand. Also
okay.
Da muss ich dann schon
schon dich gut abstemmen können.
Ja.
Weil das ist mir nur so im Kopf geblieben. Ich fand es super unangenehm, dass das scheiß Klo so hoch war.
Okay, Claire hat auch noch...
Und ich bin sehr groß, ich bin 1,82 groß, also ich müsste mit Höhe eigentlich kein Problem haben.
Dann kann ich dir sagen, wenn du damit Probleme hattest, dann war das Klo gefühlt unter der Decke. Und ohne zu gucken, weiß ich jetzt, dass das nicht der Dämon
ist. Körpermaß Claire als Identifikation.
Ja, weil du wirklich so lange Beine hast. Ja. Immer aus dem Grund.
Oh Mann. Ja, Also, boah, wenn ich mir überlegen würde, unser Haus umbauen zu müssen, damit es barrierefrei ist, da wäre es besser, das Ding abzureißen. Was aber auch super schade ist, weil es ein umgebauter Bauernhof ist. Denk jetzt aber auch mal an so Denkmal, also an so große Institutionen wie Museen oder so, die teilweise ja auch denkmalgeschützt sind. Wie stehst du dazu? Weil ich meine, ein Museum ist halt ein öffentlicher Zugang etc., aber...
Also, danke, dass du das Thema ansprichst.
Yay.
Ich sage jetzt mal, Kollegen von AGB, sollte einer von euch die Folge jetzt hören, rastet bitte völlig aus. Die Claire weiß das nicht.
Oh.
Ich sage jetzt offiziell, und ich sage jetzt auch offiziell, auch wenn ich den Podcast dafür eigentlich nicht nutzen sollte, aber ich tue es jetzt, es ist eine absolute Sauerei, dass das Denkmalschutzgesetz vor dem Gesetz der Barrierefreiheit eingesetzt wird. Es steht nicht vor dem Gesetz, aber es wird voreingesetzt. Das heißt, in ganz Deutschland, sage ich jetzt mal, weil da weiß ich es, Europa will ich nicht behaupten, weil da weiß ich es hundertprozentig, aber in ganz Deutschland wird Denkmalschutz vor Barrierefreiheit in sehr vielen Städten gesetzt.
Was halt dazu führt, dass die Teilhabe...
Und das darf, müsste gesetzlich zu 100% genauso abgeschafft werden. Ja? Und selbst in Mannheim und Ludwigshafen wird nicht in jeder Situation, aber oftmals der Denkmalschutz vor die Umbaukosten gestellt.
Das ist auch das Thema Beispiel Alte Feuerwache und euer eines, oder?
Studio.
Ja, euer eines Radiostudio.
Nee, die Feuerwache steht nicht unter Denkmalschutz. Okay. Aber was da zum Beispiel, und das kannst du gerne mal googeln bei Gelegenheit, was da zum Beispiel getragen hat, was man im Beispiel gut nehmen kann, ist der Umbau von der Kunsthalle.
Ja, da wurde ja ein alter Teil wurde umgebaut und ein neuer Teil wurde dran gebaut.
Eben. Und der alte Teil wurde aber nicht so umgebaut, dass er barrierefrei war.
Ah, da stimmt, da sind Stufen, ja.
Und erst nach Protest von der AGB, wo ich damals noch kein Mitglied gewesen bin, wurde es quasi so gemacht, dass zu dem vom alten zum neuen Teil vom neuen zum alten Teil ein barrierefreier Durchgang gemacht wurde. Das heißt, man musste dann ein kleiner Teil von dem alten Ding doch einreißen und somit den Denkmalschutz, so viel ich weiß, zumindest ein bisschen verletzen. Aber das ist dann doch durchgegangen, aber erst nach wirklichem Protest auf der Straße.
Aber sind da nicht immer noch Stufen in dem alten Teil, wo du...
Da sind immer noch Stufen, richtig, aber du kannst dich jetzt überwinden mit einem Treppenlift.
Ah, okay. Okay.
Also das geht, das ist...
Gewisse. Nee, ich meine, wenn du da rüber gehst, über diesen Steg, da ist zum Beispiel so ein Steg und wenn du dann rechts abbiegen willst in den einen Teil, also wo du dann durch die Tür gehst und dann kommt dann irgendwie wie so ein U-Form, ist das nicht, ist da nicht auch eine Stufe oder erinnere ich mich da noch falsch?
Ich war selber noch nicht dort.
Aha.
Ich weiß nur, dass es jetzt die ganze Kunsthalle... barrierefrei gegeben ist.
Okay.
Und Kollegen von mir haben das auch abgenommen.
So. Okay, also, dann erinnere ich mich vielleicht nur falsch. Das kann auch gut sein, ja.
Also ich kenne aber die Person, die damals bei der Demo dabei war und die war selber vor Ort jetzt und sie hat gemeint, jetzt passt.
Okay, gut. Na, dann sind wir doch zufrieden.
Ja, eben. Also, aber da... Grundsätzlich ist es so, dass viele Kommunen in Deutschland Denkmalschutz vor Barrierefreiheit stellen.
Ja, ist glaube ich so ein Streitthema, ne? Halt auch so, was halt historisches und bla.
Also
und
ich weiß, was wird mir passieren und keine Angst, dass jemand halt. Da werde ich auch nicht für kämpfen. Aber ich finde Kopfsteinpflaster, speziell für Rollifahrer, wenn das mehr geht wie 10 Meter, eine absolute Katastrophe. Nicht vom Gefühl her, sondern weil du ja gerade mit den kleinen E-Rolli-Rädern, mit den kleinen Schieberädern.
Vorne, ja.
Vorne, wenn du da dran bleibst, du kommst nicht vorwärts. Und wenn du mit einer gewissen Geschwindigkeit drüber geschoben wirst und du bleibst hängen, dann katapultiert dich raus, weil der Räder einfach weiter drückt. Wenn du hängen bleibst, ist nicht so.
Okay, ja, das ist dann natürlich auch gefährlich, ne?
Ja, eben. Also, ich finde auch, dass es schön aussieht. Es gibt Städte, die machen dann zwischen die einzelnen Abschnitte so einen länger gezogenen glatten Streifen. Das ist gut, also, aber grundsätzlich, also es gibt ja auch noch Städte, wo jetzt, wenn die Straße kaputt ist und es ist so eine alte Straße, dass dann wieder mit Kopfsteinpflaster ausgebessert wird, das verstehe ich nicht. Also wenn man, dass man jetzt nicht jede Straße aufreißen kann, und das
klar,
verstehe ich völlig. Bin ich völlig bei den Kostenträgern, aber dass man es dann auch noch aus optischen Gründen wieder quasi, auch wenn es noch so alt ist, nochmal dann, ne, das verstehe ich nicht.
Aber selbst ich als Fußgänger finde Kopfsteinpflaster super anstrengend, auch je nach Schuhe. Also wenn ich, früher habe ich ja super gerne hohe Schuhe getragen, je nachdem was von Absatz, das kann ich ja vergessen. Außerdem, da bleibst du stecken oder dann kippst du um, also was heißt kippst um, aber dann ist es halt so uneben, dass du umknackst. Da habe ich, was ich mir schon teilweise irgendwie für Schmerzen an den Füßen und den Knöcheln hatte, weil ich so umgeknackst bin. Also fand ich auch immer sehr unangenehm. Da kann ich dir nur beipflichten bei dem Kopfsteinpflaster. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Meinungen. Deswegen, ich glaube, wir freuen uns auch immer, oder wir würden uns auch über Feedback freuen, auch zu dem Thema. Diskutiert gerne mit uns. Und genau, dafür haben wir ja auch die E-Mail-Adresse immer verlinkt. Da könnt ihr uns sehr gerne schreiben oder halt auf unseren persönlichen Kanälen. Wir verlinken ja den Podcast auch immer mal wieder. Und ihr findet uns ja auch unter unseren Namen, weil dann würde ich für heute auch wieder abschließen, wenn es für dich passt, Basti.
Genau, das sehe ich genauso.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen.
Jo, bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao. So, das war jetzt auch schon wieder das Ende unserer Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Genau, und auch gleich die Benachrichtigungen einstellen, damit ihr uns ja nicht verpasst. Wir freuen uns auf euch.
Tschüss.
Tschüssi.